Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal gibt's einen ganz besonderen Gast zu einem ganz besonderen Thema, denn Lynn Glaner ist eine Person, die ich nach wie vor nicht persönlich kenne, mit der ich aber nun schon seit längerer Zeit im Kontakt stehe, und zwar seit tatsächlich über 2 Jahren. Seit dem Jahr 2023 schreiben wir einander, gucken immer mal wieder zumindest kurz in das anderen Leben hinein, und das liegt vor allem daran, dass Lynn in einer hochspannenden Branche arbeitet, aus der sie mir in diesen Nachrichten immer wieder berichtete. Und zwar ist es die Branche des Synchronsprechens, der Menschen, die Filme, Spiele, aber auch Serien in ihren jeweiligen Sprachen oder auch ganz anderen Sprachen synchronisieren. Und diese Branche ist auch deswegen so spannend, weil sie seit Jahren nun auch schon einem, ich möchte es eigentlich so formulieren, Angriff ausgesetzt ist, und zwar dem Angriff der KI-Technologie. Das klingt jetzt ganz schön groß. Ich muss aber sagen, nachdem ich mich jetzt schon lange Zeit mit diesem Thema beschäftigt habe, finde ich es eigentlich sehr passend. Denn diese KI-Revolution, der zunehmende Einsatz oder zumindest der Versuch immer mehr, KI-Technologie in der Synchronisation von Spielen, aber auch Filmen und Serien und anderen Branchen einzusetzen, hat allmählich nach und nach die Arbeitsrealität von diesen kreativ schaffenden Menschen, wie Lynn es eben auch einer ist, unterwandert. Es gibt mittlerweile Fälle, auch in deutschen Produktionsstudios, die sich um die Synchronisierung zum Beispiel kümmern, in denen Verträge, Arbeitsverträge eine Rolle spielten, die sogenannte KI-Klauseln enthalten. Das bedeutet, Vermerke innerhalb der Verträge, dass die jeweilige Sprecherin oder der Sprecher ihre Rechte übertragen einer KI-Technologie, die dann nach Abschluss der Zusammenarbeit die Erlaubnis bekommt, das Stimmmaterial zu benutzen, um sie selbst zu trainieren, und eine Art KI-Fortsetzung dieser Zusammenarbeit ermöglicht. Das bedeutet, wenn dann eine Person wie Lynn sagt, so, vielen Dank, Projekt beendet, darf eine KI dann, wenn sie einen solchen Vertrag unterschreiben würde, mit ihrer KI-generierten Stimmkopie weiterhin Auftragsproduktionen erledigen, ohne dass Lynn selbst davon beteiligt ist, daran beteiligt ist oder davon profitiert. Und das ist ein Phänomen, das mittlerweile tatsächlich auch hierzulande die Branche erreicht hat und die, da muss man nicht lange drüber nachdenken, um sich das denken zu können, viele, viele Arbeitsplätze und berufliche Zukunftsaussichten bedroht. In Amerika ist diese Aussicht bereits umgeschlagen in einen handfesten Streik. Da ist seit vielen Monaten mittlerweile sowohl die Federation of Television und die Screen Actors Guild aktiv, um versucht, diese Entwicklung zumindest ein wenig in Bahnen zu denken, sodass die betroffenen Kreativschaffenden davon nicht nur Opfer werden. Die Idee des Streiks ist es dort zum Beispiel, eigentlich gar nicht mehr diesen Trend zur KI zu verhindern, sondern sicherzugehen, dass die Menschen, die davon betroffen wären, von KI-Klauseln zum Beispiel, immer noch darüber verfügen können, wie mit ihrer Stimme umgegangen werden soll. Und das betrifft übrigens nicht nur Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher, sondern auch andere Kreativschaffende. Und das ist besonders heikel für Spielerinnen und Spieler zum Beispiel, denn angeschlossen hat sich diesem Streik zum Beispiel auch die Gruppe der Motion Capture Performance Künstlerinnen und Künstler, also den Menschen, die dafür sorgen, dass Figuren auch wirklich ordentlich animiert werden können auf Basis ihrer eigenen Bewegung. Und dass diese Menschen nun auch streiken, schon seit geraumer Zeit, sorgt dafür, dass immer wieder Spielprojekte verschoben werden müssen, vor allem Großproduktion. Und tatsächlich wohl jüngst hat das auch betroffen, das neueste GTA-Spiel, GTA 6 von Rockstar Games, entwickelt und eigentlich für Ende diesen Jahres 2025 geplant zur Veröffentlichung. Dieser Release wurde nun verschoben in den Mai des nächsten Jahres 2026. Offizielle Erklärung dafür gibt es keine brauchbaren, aber man kann vermuten, dass auch dieser Streik eine Rolle dazu spielt. So. Und all das hat Lynn beobachtet seit 2023, und über all das hat sie mir immer wieder berichtet, und jetzt hat dieser Konflikt zwischen diesen beiden Parteien, der Kreativschaffenden und der Produktionsstudios und ihrer Technologien, eine solche heiße Phase erreicht, dass wir gesagt haben, wir setzen uns jetzt mal zusammen und werden auch in Überlänge für dieses Format übrigens weit über eine Stunde lang über dieses Thema sprechen. Und dieses Gespräch ist eines, das man im Grunde in zwei Teile gliedern könnte. Der erste Teil des Gesprächs dreht sich vor allem um Lins Weg in die Branche hinein, denn Lin hat tatsächlich noch eine Reihe von anderen Dingen gemacht, Stichwort Theater, Stichwort NBC Giga, Stichwort Journalismus. Das ist der erste Teil unseres Gesprächs und dann ungefähr zur Hälfte des Gesprächs gehen wir hinüber in die Welt der Synchronbranche und gucken uns ihre Erfahrungen dort an, wie es eigentlich ist, in dieser Branche zu arbeiten und dann eben auch mal zu diskutieren, wie sieht's aus? Wie weit ist KI-Technologie schon eingedrungen in diese Arbeitswelt von Lin und ihrer Kolleginnen und Kollegen? Kann man das überhaupt noch verhindern? Will man das verhindern? Welche Möglichkeiten gibt es für die Zukunft? Ich habe mir übrigens dagegen entschieden, für dieses Gespräch eine Kapitelmarke anzubieten, die diese Zweitrennung des Gesprächs klar macht, sodass, wenn Leute nur diesen einen Teil hören wollen, ihn direkt ansurfen können. Denn ich habe mir das Gespräch nach der Aufnahme fast nochmal komplett in Gänze angehört und gemerkt, diese beiden Teile gehören fest zusammen. Natürlich könnt ihr gerne reinskippen, ungefähr zur Hälfte, und dann diesen zweiten Teil hören, aber ich habe gemerkt, es ist ganz wichtig, auch um nochmal die Brisanz dieser KI-Revolution und deren Folgen zu verstehen, dass man sich auch anhört, wie Menschen wie Lin überhaupt in diese Branche kommen und was sie begeistert und was sie antreibt und was sie motiviert. Und das ist ein wichtiger Teil dieses Gesprächs. Und deswegen will ich nicht so einfach eine Möglichkeit anbieten, diesen so wichtigen Teil zu überspringen. Selbstverständlich, ne, seid herzlich eingeladen, wenn ihr nicht genug Zeit habt oder was auch immer, direkt zu diesem inhaltlichen Teil zu springen. Aber wenn ihr das Gespräch in Gänze genießen und vor allem auch das Thema in Gänze wertschätzen wollt, dann lade ich euch herzlich ein, diesen Podcast von Anfang bis Ende zu hören. So. Ansonsten möchte ich noch einen kleinen letzten Hinweis loswerden für alle, die vielleicht zum ersten Mal oder noch nicht so oft bei OKCOOL unterwegs waren. Das hier ist das sonntägliche Format OKCOOL trifft. Da treffe ich immer Menschen aus der Spielebranche und Umgebung, um über Themen wie dieses zu sprechen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch ein Programm für Unterstützerinnen und Unterstützer. Man kann da Teil dieser Unterstützungsschaft werden, komisches Wort, aber stimmt auch nicht, indem man der Folgenbeschreibung dieser Folge folgt. Die führt nämlich zur Steady-Seite und dort kann man ein Abo abschließen und bekommt dann nicht nur großartige spielekritische Unterhaltung jeden Dienstag und Freitag, die ich gemeinsam mit meinem Team hier von OKCOOL produziere. Lea Irion, Rainer Siegel, Geraldine Hohmann, Christian Huberts, alle sind Teil davon. Sondern es gibt außerdem noch das gute Gefühl für euer Herzen, modernen Journalismus über Spiele zu unterstützen. Das geht alles nicht ohne Geld. Über 1000 Leute mittlerweile machen das schon hier bei OKCOOL und deswegen erlaube ich mir hier nochmal diesen kleinen Hinweis loszuwerden, bevor wir nun reinstarten in dieses überlängige Gespräch über die KI-Revolution und wie sie eine Synchronsprecherin erlebt, nämlich Lin Glaner. Übrigens, das hat noch nichts mit dem Thema zu tun, aber kurz am Rande, das ist quasi in diesem Moment ausprobiert. Ich habe mir, und ich fürchte, es wird dich nicht interessieren, aber ich muss es trotzdem kurz erzählen, weil ich wirklich gerade ehrlich begeistert bin. Ich habe mir ein Mikrofasertuch gekauft, das erste meines Lebens, um meinen Bildschirm zu reinigen. Ich besitze so ein, na was ist es, Breitbildmonitor, wie auch immer man das nennen soll. Er ist groß, so. Also auch nicht so groß, aber es reicht schon. Und richtig dreckig, weil natürlich da alles dagegen fällt, Katzen, also Kater vielmehr, Kaffee, alles. Und da habe ich mir gedacht, ich muss das ja auch mal reinigen und habe mir ein Mikrofasertuch gekauft mit sogar so einem Spray, Bildschirmreiniger heißt das, und jetzt ist das sauber. Und jetzt, warum erzähle ich das? Eben als wir uns zusammengefunden haben, dann habe ich beim Zuhören, während du noch was erzählt hast, mir gedacht, wie in so einem Point-and-Click-Adventure, warum kombiniere ich nicht das Mikrofasertuch mit meiner Brille? Und jetzt habe ich, ohne Witz, und ich bin so begeistert, ich habe jetzt zum ersten Mal, seit ich die Brille besitze, dieses Modell, und das sind über 10 Jahre, ja, ist einfach so, habe ich noch nie die Brille mit dem Mikrofasertuch gereinigt. Und ich kann dir sagen, und deswegen bin ich gerade so begeistert, ich sehe die Welt mit neuen Augen. Es ist wirklich so, es ist so klar.
Klarsicht, ja.
Wirklich? Du bist doch auch Brillenträgerin, oder?
Mhm. Ja, ich habe das Mikrofasertuch, die Mikrofaser, schon entdeckt.
Nein.
Tatsächlich. Und ja, ich habe da noch einen ganz tollen Tipp für dich. Schicke ich dir dann per Direktnachricht im Anschluss an unsere Aufnahme. Das ist für Brillen auch nochmal ein Gamechanger.
Also das, wie gesagt, ich verspreche, ich bin ein lebensfähiger Mensch, ich komme zurecht im Leben, aber das war mir neu. Mhm. Ich wusste natürlich, es gibt diese Tücher, Aber ich dachte, das benutzt du halt für den Bildschirm. Und jetzt gönnst du dir das mal, ne? Und, ja. Und die gibst die 2,99 aus. Und dann aber, wie gesagt, die Anwendung auf die Brille. Ich bin hin und weg gerade. Toll.
Ich schick dir den Link zum Eyeshaker. Das kommt von einem lieben ehemaligen Giga-Kollegen. Ursprünglich der Tipp, am Anfang haben wir alle drüber gelacht. Inzwischen jedem, dem ich den Eyeshaker empfohlen habe, Grüße an Georg Zahl, Onkel Barlow. Jeder ist begeistert vom Eyeshaker. Ich schick dir den Link. Kostet nicht die Welt und ist auch echt ein Gamechanger. Gerade wenn es schnell gehen muss beim Brilleputzen.
Ich verspreche, und es muss ja immer schnell gehen beim Brilleputzen.
Immer muss es schnell gehen.
Ich verspreche, wir kommen gleich zu dem Grund, warum wir hier eigentlich sitzen. Aber jetzt muss ich doch kurz fragen, dieser Eyeshaker, kannst du es in einem Satz erklären kurz? Ich kann jetzt nicht eine Stunde plus warten.
Ja, der Eyeshaker ist ein Behältnis, in dem eine Reinigungslösung sich befindet.
Nein.
Und da macht man seine Brille rein, dann ist das wunderbar gepolstert, hält fest, also dass das Gestell, der Rahmen nicht irgendwo aneckt. Und dann schüttelt man kurz, nimmt das Ganze wieder raus, stellt das Gefäß weg. Also die Lösung braucht auch nicht regelmäßig gewechselt werden, so alle 4 Wochen vielleicht. Und dann gibt es noch ein ganz, ganz tolles Mikrofasertuch, ein zweiseitiges mit zwei Beschaffenheiten sozusagen. Und damit trocknet man das Ganze schnell ab. Kurz mit Wasser abspülen, dann abtrocknen, streifenfrei und meine Brille war noch nie so sauber. Und die Haut freut sich auch darüber, wenn der Rahmen schön sauber und desinfiziert und hygienisch ist.
Fantastisch. Und desinfizieren. Du schlägst dir Kapitel in einem Buch auf, von dem ich nicht mal wusste, dass ich es besitze. Ich muss das jetzt gewaltsam beiseite drängen, weil ich finde es hochinteressant und ich merke, ich kann hier was von dir lernen. So, es kommt die Brechstange. Achtung, weil ich finde keinen Weg zurück zum Gespräch, deswegen machen wir es einfach so. Ich saß hier drin, und das meine ich wirklich ganz ernst, und habe, ich wusste ja, wir reden miteinander, und habe dann ganz lange überlegt, während sich so mein Papier füllte mit meinen Gedanken und Ideen und was ich dich fragen will und worum es hier eigentlich gehen soll, habe ich die ganze Zeit überlegt, wie fängst du eigentlich das Gespräch an? Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich das Mikrofasertuch hier als Einstiegsthema wählen werde. Ich habe überlegt, wie fängst du eigentlich an? Und dann habe ich mir gedacht, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Themen, so viele Punkte auch in deiner Biografie, wo ja auch eine Menge jetzt schon passiert ist, da reinzuspringen und dann sich so ein bisschen umzugucken und zu schauen, wo sind wir denn hier eigentlich gerade? Aber ich habe mir gedacht, es ist vielleicht nicht der originellste Weg ins Gespräch hinein, aber das ist mir also komplett egal, weil es ist die Frage, die ich dir auch stellen würde, wenn wir uns, weiß ich nicht, auf irgendeiner Veranstaltung treffen würden und zum ersten Mal miteinander in echt sprechen würden. Und zwar, wie kam das eigentlich alles? Also was ich meine ist, vor allem in Bezug auf die Synchronarbeit, wo war dieser Moment im Leben, und ich stelle mir das einfach so ganz theatralisch vor, und ich kann auch gleich erklären, warum, dass es diesen einen Moment gab, in dem du wusstest, ich muss in diese Branche. Und ich kann ja auch sagen, warum ich diesen Moment so fixiere, denn, um das direkt vorwegzunehmen, ich selbst stand in meinem Leben auch mal an einem Punkt, an dem ich mir dachte, naja, hörst du es dir mal an? Vielleicht ist das ein Weg für dich. Und da war ich Teenager und hatte ein Tonbandgerät, weil ich bin 400 Jahre alt und habe, und ich habe das ganz lange nicht mehr im Kopf gehabt als Erinnerung, aber hier in Vorbereitung auf das Gespräch wieder, und habe damals für mich selbst eine Radioshow, also in Anführungszeichen, produziert. Ich habe verschiedene Stimmen nachgestellt und dann Nachrichtensegmente eingesprochen, mir irgendwas ausgedacht, und ich dachte, während ich das gemacht habe, und das weiß ich bis heute noch, das ist richtig gut. Es ist also wirklich, da hast du die Hörbuchstimme ausgepackt, Teenager-Dom. Und habe ich das zurückgespult, das Band, musste man tun, hab mir das angehört, hörte dieses Quäken und Quaken und dachte mir, okay, das war's. Ich glaube vielleicht doch Archäologie. Und deswegen habe ich mir gedacht, gab es denn auch in deinem Leben so einen, ich sag mal, Tonbandgerät-Moment?
Ich bin mit Hörspielen aufgewachsen, tatsächlich. Nur, dass ich dann selber eines Tages sprechen würde und ja mich dem gespielten Text widmen würde, das war da noch nicht abzusehen. Also ich bin mit Hörspielen aufgewachsen und habe auch selber Hörspiele nachgespielt und quasi abgeschrieben und Skripte gemacht und versucht, irgendwie Klassenkameraden dafür zu gewinnen, mit mir das aufzunehmen. Also im Grunde diese Folgen nochmal nachspielen oder leicht verändert wiedergeben, wie auch immer. Und habe da jetzt nicht so eine Arbeitsgruppe irgendwie zusammenbekommen damals. Also ich habe das so hinter verschlossenen Türen alles für mich gemacht. Nur ich bin sicher, meine Mama und mein Papa haben noch etliche Tonbänder, Kassetten von mir, die ich besprochen und besungen habe. Also Hörspiel, gespielter Text war irgendwie schon so da. Und es gab tatsächlich diesen einen Moment, und der kam sehr, 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 sehr spät. Also ich durfte erst Ende 30 sein, bis es bei mir Klick gemacht hat. Und eigentlich so alles, was die Jahre zuvor, also mein beruflicher und privater Werdegang sozusagen, da ist dann so alles zusammengekommen und an seinen Platz gefallen. Und da war plötzlich der Moment, wo ich dachte, synchron, da kannst du irgendwie alles miteinander verbinden. Und als ich gerade sagte, gespielter Text war mir schon damals als Kind so nah. Ich habe Schauspiel studiert. Ich habe, das war schon mit 12, 13 Jahren für mich klar, dass ich zum Theater möchte. Ich hatte zwei Berufswünsche. Journalistin, Schülerzeitung und so natürlich, und Schauspielerin. Und ich war, hatte dann auch auf der Schule einen musisch-künstlerischen Schwerpunkt belegt als Wahlfächer. Und ja, dementsprechend bin ich dann sehr, sehr früh doch in die darstellende Kunst abgebogen. Und mein ganzer Weg hat eigentlich über mein, ja, als Teenager auf das Schauspielstudium, war immer Richtung Schauspielstudium ausgerichtet. Also von Tanzunterricht, Musizieren, Schauspielunterricht, um mich vorzubereiten auf die Aufnahmeprüfungen, war das ein ganz, ganz klarer Weg. Und dem bin ich auch gegangen. Und Anfang, Mitte 20 kam dann ein Break, als ich, also ich habe dann auch Examen gemacht und auch am Theater gearbeitet und auch unterrichtet. Und dann kam ein Break, weil ich kein Folgeengagement hatte und wusste auch nicht, wie es weitergeht. Und während meines Studiums habe ich, da ich ja eingangs bei unserem Gespräch schon Giga erwähnte oder einen ehemaligen Giga-Kollegen, da habe ich immer Giga geguckt. Also Gaming, das war immer mein Hobby. Und als ich dann mitbekommen habe, im Kabelfernsehen, da gibt es so eine Videospielsendung und da geht es auch um andere Themen, doch auch um Games. Und Internet, das war ja noch so ne in den Kinderschuhen quasi das alles. Das fand ich schon spannend, nur wir hatten kein Kabel. Und als ich dann ausgezogen war und im Studium war, hatte ich Kabelfernsehen. Also habe ich das immer nebenher so laufen lassen, wenn ich konnte. Und als dann kein Folgeengagement am Theater in Aussicht war und es auch keine Vorsprechen zu der Zeit gab, habe ich gedacht, guck doch mal auf die Internetseite, da hat doch neulich einer im Fernsehen was gesagt, ja, und wenn ihr bei uns arbeiten wollt, dann jobs@giga.de. Und dann habe ich die Seite aufgerufen und tatsächlich eine Stellenausschreibung vorgefunden für ein Volontariat. Und ich dachte, bewirbst du dich halt? Nein, hast du ja schon. Also das ist sowieso eine Philosophie in meinem Leben. Inzwischen ein Nein habe ich ja schon. Und dann hat das tatsächlich geklappt. Ohne Praktikum oder irgendwas wurde mir nach, ich bin zum Vorstellungsgespräch gefahren und nach 2 Wochen erhielt ich den Anruf, wenn ich möchte, könnte ich das Volontariat 2 Jahre da machen. Und dann bin weniger Wochen nach Düsseldorf gezogen, habe eine kleine Wohnung gefunden und dachte, dann machst du das jetzt 2 Jahre. Das ist eine ganz, ganz tolle Chance, dieses Volontariat zur TV- und Online-Redakteurin zu machen. Und danach kannst du ja wieder zum Theater zurückgehen. Ja, und wie du dir denken kannst, da ist es gar nicht so gekommen. Das hat mir da so gut gefallen. Dann kam eins zum anderen und ich wurde dann unbefristet fest angestellt als dieser Transfer. Also ich habe in Düsseldorf angefangen, dann hatten wir einen kleinen Zwischenstopp mit Giga Green in Berlin und dann ist Giga nach Köln umgezogen im Zuge eines Verkaufs. Und da wurde mir dann eine unbefristete Festanstellung angeboten, zunächst als Assistenz der Programmdirektion. Und das habe ich dann auch angenommen und bin dann bis zur Einstellung des Sendebetriebs 2009, also auch noch diese Umfirmierung, wo Premiere Giga gekauft hat und dann Sky wurde, da war ich da hautnah mit dabei im Team in einer recht integrativen Position. Und bin bis zum Ende, bis zum letzten Tag war ich bei Giga tatsächlich
Wahnsinn.
Dabei.
Wahnsinn. Und um diese Lücke quasi kurz zu schließen, auch wenn es ja eine Riesenlücke dann im Grunde ist, die sich jetzt im Gespräch auftut, von 2009 an, dann, wo der Sender eingestellt wurde, bis, wenn ich in meinen Notizen richtig unterwegs bin, nämlich zu diesem Punkt, wo du dann gesagt hast, so okay, ich mache jetzt diese Ausbildung, noch diese Qualifikation hole ich mir noch dazu, um auch Synchronsprecherin werden zu können, nämlich 2021. Das war jetzt dann die Zeit, in der du dann als freie Journalistin gearbeitet hast.
Ganz genau. Also Wahnsinn. Ich bin in den Medien geblieben und wir hatten bei Giga ja im Grunde YouTube und Twitch gemacht, bevor es YouTube und Twitch gab, wenn man so will. Und ich war auch auf YouTube sehr aktiv, weil ich mir im Rahmen meines Volontariats, das war so mein eigener Anspruch, wollte ich mir Videoschnitt selber beibringen, weil dieser Teil kam viel zu kurz. Und dann habe ich YouTube-Videos hochgeladen und hätte gar nicht gedacht, wohin das mal gehen würde und war tatsächlich sehr, sehr früh auf der YouTube-Plattform vertreten und auch das ist nicht, ich sag so, das ist nicht ganz unbemerkt geblieben, was ich da gemacht habe und war tatsächlich bis 2013, wenn man jetzt so möchte, YouTuberin und Bloggerin.
Wahnsinn.
Sagen wir das mal so. Und da habe ich dann im Grunde als Hobby das gemacht, was ich vorher immer beruflich gemacht habe und parallel, weil einfach dieses Thema Social Media, wie erzählen wir jetzt Geschichten im Internet und all das, immer stärker wurde und immer präsenter wurde, war ich so als eine der ersten vorne mit dabei als Ansprechpartnerin und in dem Netzwerk, dass ich dann von Agenturen oder auch Firmen beratend hinzugezogen wurde. So, wie können wir auch einen YouTube-Kanal aufziehen? Wie können wir einen Corporate-Blog aufziehen? Wie können wir einen Corporate-Podcast aufziehen? Also in all diesen Steps dieser, ich sage jetzt mal, Professionalisierung dieser Medien, war ich tatsächlich dran beteiligt und durfte in vielen, vielen schönen Projekten als Freelancerin mitwirken.
Spannend. Wir werden wirklich zu diesem Punkt gleich nochmal zurückkehren. Dann quasi 2021, als dann dieser kleine Schwenker in der Biografie wieder passierte, nach all den Jahren dann als Journalistin. Da kommen wir, wie gesagt, zurück. Da können wir kurz die Nadel reinstecken. Ich habe nochmal eine Frage vorher zur Theaterwelt. Denn eine Ex-Partnerin von mir, eine ganz fantastische und talentierte Schauspielerin, die heute auch am Theater als Schauspielerin arbeitet, hat mich ein wenig damals, als wir noch in einer Beziehung waren, das ist schon einige Jahre her, geführt in diese Theaterwelt. Und ich durfte da nicht nur bei so Proben mal anwesend sein, ne, und auch bei so internen Veranstaltungen, sondern auch bei Vorführungen natürlich war ich dann viel und habe da dann so ein paar Einblicke gewinnen können. Deswegen resoniert das gerade so mit mir und habe da zum Beispiel auch erfahren, zumindest an dieser Schauspielschule war das so und bei dir war das vielleicht auch ganz ähnlich, dass auch natürlich Sprach- und Sprechtraining eine große Rolle spielt und da im Zuge dessen auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Stimme. Also, dass man sich quasi mal ganz bewusst vertraut macht, nicht nur mit dem Körper, sondern auch, was die eigene Stimme eigentlich so kann. Man gehört zu diesem Theaterausbilden, gehört ja auch oft dazu Gesang und verschiedene Arten des Sprechens auf der Bühne. Wie war denn zu diesem Zeitpunkt, also vor Giga und noch zu dieser Zeit, wo du diese Theaterwelt betreten hast, wie sah deine Beziehung zu deiner eigenen Stimme da eigentlich aus? Also wusstest du da schon, alles klar, ihr habt hier ein mächtiges Instrument am Start. Wenn ich Leuten Sprachnachrichten geschickt habe, bekam ich immer positives Feedback zurück. Oder keine Ahnung, wenn ich Leute angerufen habe, haben sie gesagt, toll, deine Stimme zu hören. Also war dir das schon klar zu dem Zeitpunkt, als es dann hieß, sich auseinanderzusetzen mit der Stimme? Ihr habt da schon was, mit dem ihr arbeiten kann? Oder war das so ein Moment, in dem du das erst erkannt hast?
Ich habe auch eine Sprechausbildung genossen, 3 Jahre lang im Rahmen des Studiums. Und ich habe dann mich auch weitergebildet in dem Bereich und auch unterrichtet in dem Bereich. Mhm. Also die Stimme als Instrument, das gehört dazu. Das ist untrennbar, sei es Sprechtheater, sei es Musiktheater, Musicals. Also ich habe auch Gesang studiert in dem Rahmen. Das ist alles miteinander verknüpft. Der ganze Körper, ne? Also dementsprechend habe ich dann nie so ein Aha-Moment gehabt, oh, mit meiner Stimme kann ich ja etwas machen, sondern das war immer klar, mit meiner Stimme werde ich in diesem Beruf etwas machen. Und grundsätzlich bin ich auch der Auffassung, dass jede Stimme ist die perfekte Stimme. Es gibt gar nicht so diese perfekte, schöne Stimme. Und wenn man das hört, dann ist man automatisch Sprecher oder Sprecherin. Sondern es ist wirklich eher so, jeder hat ja eine Stimme. Und wie wie werden wir uns dieser bewusst und wie setzen wir sie ein und erforschen so ein bisschen, was für uns möglich ist, was wir überhaupt wollen, ne, im Rahmen dessen. Und das braucht ja auch gar nicht nur der Beruf des Sprechenden sein oder auf der Bühne zu stehen, sondern auch im Alltäglichen. Also im Privaten wie im Beruflichen, wir sprechen ja ständig Kommunikation. Also ne, auch dann Stimme als Instrument und Kommunikation per se, das sind ja auch zwei Themen, die untrennbar miteinander verbunden sind. Mhm,
Auch die Stimme und Stimmfarbe als Teil einer Persönlichkeit komme ich darauf, weil ich ganz oft persönlich erfahre, wenn Leute den Podcast von mir hören, hier, und dann irgendwann mich mal zufällig wo sehen, und dann Probleme haben, Stimme und Erscheinungsbild zusammenzubringen. Weil, wie soll ich mich beschreiben? Ich meine, du weißt ja, wie ich aussehe. Ich sag mal, liebevoll bärig, so würde ich mein Äußeres beschreiben, kurz zusammengefasst. Und die Stimme ist ja eher, tja, wie würdest du es denn beschreiben?
ich finde deine Stimme, ehrlich gesagt, recht alterslos.
Alterslos. Oh.
Ja, also Tendenz eher zum jüngeren Register. Nur grundsätzlich höre ich zumindest da ein großes Spektrum. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal so an gespielten Text denken, dass du da eine sehr, sehr große Range bedienen könntest.
Ich bin beruflich einfach falsch, beziehungsweise positiv formuliert, da hat sie jetzt eine Option für mich eröffnet und so ein bisschen dieser Tonbandmoment wurde gerade ins Positive umgekehrt, den ich vorhin beschrieben hatte. Wie schön. Und das bringt mir übrigens zu einer Frage, die ich dir gerne stellen würde. Wie würdest du denn deine Stimme einer Person beschreiben, die nicht hören kann?
Die nicht hören kann. Wie würde ich meine Stimme beschreiben? Also wir haben tatsächlich in unserem Berufsfeld, werden wir kategorisiert, wenn man so will, von der Stimme und mit Adjektiven belegt. Und für mich gelten dann immer solche Adjektive wie weich, mittlere Stimmlage, dynamisch mitunter auch. Also das ist... Da nähert man sich ja auch jeweils den verschiedenen Genre an oder dem Text an. Mit welcher Haltung gehe ich an den Text? Also ich kann auch sehr dynamisch sprechen und dann, dann rattert es so. was noch? Teilweise ein bisschen so ins Rauchige. Also wenn ich so aus der Entspannung komme, dann habe ich ein relativ tiefes Register und kann das natürlich auch gezielt alles so ein bisschen ansteuern. Ansonsten, das hier ist meine neutrale Lage, sage ich mal. Meine normale Sprechstimme gerade. Und aus der gehe ich eigentlich auch recht wenig raus. Also, dass ich dann da Varianz und Farbe reinbringe, das ist dann eher so wirklich im Bereich des Jobs. Wobei, das kommt auch aus dem Spiel. Also, das darf man sich jetzt auch nicht so vorstellen, so, ja, dann spreche ich ein bisschen höher oder jetzt spreche ich ein bisschen tiefer. Sondern das ist mehr so, welche Haltung habe ich dazu?
Ja.
Also, welche Figur bediene ich da? Welche Emotionen stecken oder auch Informationen stecken in dem Text, den ich jetzt gerade spiele? Und über die Haltung verändert sich schon Stimme unglaublich, weil das ist ja was Körperliches.
Ja.
Und wir sagen auch immer so gerne, Stimme ist Seele pur. Also alles, was uns bewegt, transportiert sich über die Stimme. Das steckt da drin, wenn wir aufgeregt sind oder wenn wir uns freuen, weinen, traurig sind.
Also wie auf Knopfdruck die Stimmfarbe zu verändern oder zumindest so in leichten Variationen anzupassen, das hatte ich mal übrigens auch als Thema und ich glaube, du hattest mir damals sogar in Antwort auf diese Folge mal ganz kurz geschrieben, als ich die unter anderem auch Synchronsprecherin Vivian Faber hier zu Besuch hatte. Ich habe gerade nochmal geguckt, das war im August 2024, mein Gott, fast ein Jahr her. Und sie habe ich dann auf der Gamescom auch mal treffen dürfen und da hat sie dann für mich das nochmal demonstriert, dieser Wechsel in verschiedene auch Sprecherinnenrollen, die sie beruflich mal ausgefüllt hat, die alle so ein bisschen unterschiedlich waren. Ich bin fast ohnmächtig geworden vor Begeisterung. Es ist ja fast Zauberei, wie dieser Mensch da vor einem steht. Du entwickelst so innerhalb von Sekunden ein Gefühl für die Persönlichkeit dieser Person und dann wechselt die aber in eine andere fiktive Figur mit ihrer Stimme und du denkst dir, ich muss hier alles nochmal neu anordnen, was ich gerade von dieser Person gedacht habe. Und das ist so faszinierend. Führt auch zu keiner Frage. Ich wollte das nur mal äußern, weil, also ich habe eine große Bewunderung für diesen Job. Wirklich.
Absolut, also auch gerade im Bereich Anime, da sprechen wir ja viel von Charge und da ist alles so noch ein bisschen, ne, wenn du das Gefühl hast, du machst schon viel, dann mach nochmal 50% obendrauf und dann ist es gerade gut genug oder richtig, ne, intensiv genug, weil einfach so, da passiert ja relativ wenig im Gesicht, da haben wir ja kein reales Bild, wo man Mimik und all das, also bis ins feinste Detail hat und dementsprechend kann man da auch noch ein bisschen mehr geben und auch in die verschiedenen Rollen wirklich mit Charge, also Verstellen der Stimme so reinrutschen. Und im realen Synchronbereich, also Realfilm, da ist das Arbeiten doch mitunter ein bisschen anders. Also da manchmal braucht es auch einen Moment, die Stimme zu finden oder die Nuance zu finden, die man dann auf, in meinem Fall, die jeweilige Schauspielerin legen möchte, weil ich erstmal verstehen darf, was wird da gespielt? Also wie spielt meine Vorlage da? Also wie nähert die sich selber an? Und dann merke ich dann über diesen Arbeitsprozess, dass meine Stimme sich dann dementsprechend auch anpasst. Und dann kann es auch im Arbeitsalltag manchmal sein, gerade wenn es vielleicht größere Rollen sind, dass man sagt nach 10 Minuten so, jetzt haben wir es, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Jetzt nehmen wir die ersten Takes einfach nochmal auf, weil jetzt sind wir drauf, jetzt sind wir wortwörtlich synchron.
Die Sache mit dem Anime, das muss ich noch kurz loswerden. Das ist eigentlich ein Genre, sage ich mal, mit dem ich wenig zu tun habe jetzt als privater Zuschauer. Von den Klassikern natürlich mal hier Pokémon und Dragon Ball abgesehen, aber die habe ich ja auch nicht auf Japanisch gesehen. Und letztens kürzlich wurde ich von Freunden eingeladen zu einem kleinen Happening. Da haben wir uns zusammengefunden in deren Wohnzimmer und eine Serie geschaut, von der ich jetzt sehr neugierig bin zu erfahren, ob du sie kennst. Nämlich, Achtung, Chainsaw Man. Kennst du die?
Nur vom Namen.
Ha! Ich möchte vorschlagen, guck sie, also nicht jetzt, aber bitte auf die Liste, alleine, und soweit traue ich mich das zu beurteilen als Laie, wegen der Qualität der japanischen Sprecherinnen und Sprecher, was da passiert. Also die Serie selbst, der Name liegt ja schon nahe, ist völlig abgefahren, ein Mann kann zu einer Kettensäge werden und das ist jetzt die verkürzte Zusammenfassung, aber was dort auf der Stimmebene passiert, es ist kaum zu glauben, du sitzt vor diesem Fernseher und was du siehst ist, ein Mann fällt von einem Dach in eine Mülltonne, aber was zu hören ist, und dann, ich kann es nicht nachmachen, aber unglaublich, mit welcher Inbrunst da gesprochen wird, es ist unglaublich, wirklich.
Klasse, danke für den Tipp.
Nur am Rande das. So, und nun aber kehren wir zurück zu dieser Station, nämlich 2021. Als du gesagt hast, alles klar, ich möchte jetzt den Sprung rüber machen in die Welt tatsächlich ja der Synchronsprecherei und das vielleicht sogar zu einem Beruf machen. Warum sage ich die ganze Zeit 2021? Wenn ich richtig das mir aufgeschrieben habe, war das der Moment oder das Jahr, in dem du angefangen hast, deine Ausbildung an der oder bei der, auf der, wie auch immer, Sprecher Akademie. Ist das erstmal korrekt?
Das ist korrekt. Und 2021, was war das für ein Jahr? Genau. Wir waren mitten im Lockdown.
Ach,
also
du liebe Zeit, natürlich.
Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, wenn man so möchte, habe ich entschieden, dass es doch eine tolle Idee wäre, mein ganzes berufliches Leben noch einmal umzukrempeln, bevor ich 40 werde. Und jetzt zu versuchen, ob ich in diese Synchronbranche, ob ich da hineinpasse oder da Fuß fassen kann.
Jetzt muss ich kurz nachfragen. Also warum Synchronbranche, ist mittlerweile klar geworden? Das ist ja immer schon etwas gewesen, was dich fasziniert hat und mit dem du ja auch Berührung hattest, alleine während der Theaterzeit. Aber warum jetzt? Ist das tatsächlich so, wie du es so ein bisschen zwischen den Zeilen gerade angedeutet hast, wenn du das verraten möchtest, weil da diese große 4 bald erscheinen würde bei der Altersangabe? Oder hat das damit nichts zu tun?
Mit der 4 per se hat es nichts zu tun, nur ich habe gemerkt, also gerade auch durch Corona, ich war bis dahin freiberuflich tätig und bin unter anderem 50% eines Kreativduos. Wir hatten wunderschöne Projekte, nur auch sehr intensive Projekte, sage ich mal. Mhm. Eine Woche hatte gar nicht genug Stunden und ich habe richtig Gas gegeben seit 2009 oder von 2009 bis 2021. Oder 2020, ne, als Corona dann losging. Und ja, habe mich da auch ein bisschen selbst in der Arbeit dann verloren. Und ich habe gemerkt, bevor ich das zweite Mal in einen Burnout schlittere, ziehe ich lieber dann die Reißleine und vielleicht bei allem Dramatischen und Schrecklichem, was gerade passiert, ist das vielleicht für mich jetzt eine Chance, nochmal umzudenken und auch bei mir ganz viel auf den Prüfstand zu stellen. Und das habe ich dann auch gemacht in der Zeit, wo ich dann isoliert zu Hause saß und habe wirklich runtergeschrieben, so was habe ich bisher erreicht, was ist mir wichtig, worauf hättest du verzichten können, was waren so meine Learnings, und habe halt auch gemerkt, dass ich in mir inzwischen auch viel besser angekommen bin, dass ich identifizieren konnte, was ich nicht möchte. Das finde ich schon mal total wichtig, dass man sagen kann, was man nicht mehr möchte. Mhm. Und dass ich auch klar benennen konnte, wie ich arbeiten will und was ich machen will. Und dann habe ich tatsächlich, als dann auch wieder sich so abzeichnete, dass die ersten Anfragen kamen, dass Projekte fortgeführt werden, habe ich von meiner Seite aus mir eine Auszeit genommen und habe gesagt, ich stehe jetzt erstmal nicht als Freelancerin in der Medienproduktion oder Berichterstatten zur Verfügung und habe mich dann informiert, wo könnte ich Weiterbildungen oder eine Ausbildung machen oder eben auch mit anderen Dozentinnen und Dozenten zusammenkommen, von denen ich lernen kann, die vielleicht einen ähnlichen Background haben wie ich oder einen Weg gegangen sind am Theater, den ich gerne gegangen wäre, wenn ich dem Theater treu geblieben wäre oder dem Schauspiel. Braucht ja auch gar nicht nur das Theater sein. Und bin da fündig geworden und habe mich dann unter anderem auf Masterclasses beworben, / angemeldet und auch Basiskurse wieder gemacht. Also wirklich so von absoluter Basis. Und das waren dann Hybridkurse, also teils online. Und als es dann wieder möglich war, in Präsenz. Also ich war dann den ganzen August in Berlin 2021 für Fortbildung, bevor dann der zweite Lockdown kam, und habe das dann nochmal alles irgendwie mitgemacht und da erstmal mich ausprobiert, ob das überhaupt was für mich sein könnte, ob ich das kann. Also ich habe da immer einen sehr hohen Anspruch an mich selber gehabt, wenn man so will, oder auch einen ganz, ganz großen Respekt für diese Branche. Also ich wollte nicht irgendwie einfach so rein, nur weil ich das gerne mache, sondern wenn, dann wollte ich das auch gut machen. Mhm. Und von Anfang an richtig.
Und diese Sprecherakademie, wie kann man sich die so vorstellen? Also du hast gesagt, nach der Recherche bist du auf die gestoßen. Ich kannte die überhaupt nicht. Ich habe mir dann hier für die Vorbereitung das mal angesehen. Und das macht dir erstmal einen richtig freundlichen Eindruck. Auf der Webseite steht fundierte Sprecherausbildung seit mehr als 25 Jahren. Seminare unterschiedlichster Couleur werden angeboten. Also wirklich vor Seminaren, in denen man lernt, wie man von einem Publikum spricht, bis hin zur Trauerrednerausbildung. Dann gibt es natürlich Gesangsausbildung, Firmen-Inhouse-Seminare, Videoproducer-Ausbildung, also pipapo, eine ganze Menge. Und da habe ich gar keine Ahnung, das werde ich dich jetzt fragen, es sieht auch ganz schön teuer aus. Mein Gefühl sagt mir, das ist nicht billig, was man da quasi sich einkauft an Ausbildung. Kannst du davon so ein bisschen erzählen, wie du diesen Laden, das klingt jetzt zu despektierlich, so meine ich das gar nicht, einfach nur ein Synonym für diese Akademie, kennengelernt hast und wie pricey das dann tatsächlich war?
Also fangen wir mit dem Preispunkt an. Das kann bis zu mehrere tausend Euro gehen. Open End. Je nachdem, was man da an Kursen belegen möchte oder Seminaren und auch wie umfangreich die sind. Also es gibt wirklich im Amateurbereich, und das bietet auch nicht nur die Sprecherakademie an, sondern wenn man mal recherchiert und da kommen immer mehr Kurse, werden angeboten, auch im Synchron oder insbesondere im Synchronbereich von Kolleginnen und Kollegen, die einfach so ein Angebot nochmal zusammenstellen für Interessierte. Und das richtet sich wirklich von Amateuren, die einfach nur mal reinschnuppern wollen, bis Profis. Und im Speziellen bei dieser Akademie oder bei diesem Angebot ist es so, dass es eben verschiedene von Schnupperkursen bis zu intensiven Kursen reicht, wo man dann eben wirklich mehrere Wochen oder etliche Wochenenden zusammenkommt und viele, viele Stunden zusammen trainiert und lernt. Was hat mich jetzt im Speziellen auf dieses Angebot aufmerksam gemacht oder aufmerksam werden lassen, das war die Dozentin. Die Dozentin für diese Masterclass, die sich jetzt primär an Schauspielende gerichtet hat, die sich weiterbilden möchten, im Synchronbereich im Speziellen, doch auch in Reportage, Voice-Over, Hörbuch. Die Dozentin hat mich wahnsinnig begeistert von dem, was ich von ihr gelesen habe. Und sie ist auch bis heute, wenn man so will, ein Stück weit Wegbegleiterin und Mentorin. Also wir sind beieinander geblieben und ich habe dann auch andere Kurse noch bei ihr belegt und von ihr gelernt und auch inzwischen auch im Synchronbereich mit ihr zusammenarbeiten dürfen. Also ganz praktisch im Studio, in Produktionen, in denen ich besetzt war, wo sie Regie geführt hat. Also sie führt eben auch Regie. Und da sie selbst vom Theater kommt und wir lustigerweise unter anderem an der gleichen Schule in Hamburg waren, nur halt 20 Jahre versetzt voneinander, haben wir ja schon einen ähnlichen Background und konnten, also haben auch unglaublich gut miteinander resoniert. Und das wäre da generell mein Tipp, sich bei jedem Kursangebot zu informieren, wer ist das Dozententeam? Was kann ich von denen lernen? Und sich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen. Und im Zweifelsfall ist mir dann auch egal, wo dieser Kurs stattfindet. Privat oder an einer Hochschule oder bei einer privaten Institution, wenn ich dann bei dieser Person lernen kann.
Wie war die Stimmung in diesen Seminaren? Und diese Frage zielt schon so ein bisschen dann zu den Themen ab, die dich dann in den Jahren nach dieser Ausbildung dann wahrscheinlich begleiten würden. Und zwar die Frage erstmal ganz grundsätzlich, war dort schon so auch mal das Thema, wie sieht eigentlich die Zukunft unserer Branche aus? Gar nicht jetzt noch in Bezug irgendwie auf KI und so ein Kram, sondern überhaupt hat man da auch ein Gefühl transportiert bekommen, okay Leute, so hart oder leicht wird die Arbeitswelt nach eurer Ausbildung dann sein. Spielte das jemals eine Rolle oder ging es wirklich einfach um die inhaltlichen Dinge, die ihr da lernen solltet?
Die Stimmung war sehr, sehr gut.
Ja.
Es geht natürlich primär um das Handwerk, das einem dabei gebracht wird. Nichtsdestotrotz bekommt man da auch Einblick. Also beispielsweise in Form einer Fragerunde mit einem Synchronsprecher aus Berlin, der dann reingekommen ist an einem Tag und sich 3-4 Stunden wirklich unseren Fragen gestellt hat und aus seinem Arbeitsalltag erzählt hat. Dann gibt es auch zum Unterrichtsinhalt gehören Segmente, wo darüber gesprochen wird, wie bewerbe ich mich. Also es wird da schon sehr, sehr klar, dass wenn man nicht selbst ständig am Ball bleibt und das unbedingt machen will, wird da nicht viel passieren. Also niemand hat auf eine Stimme mehr oder weniger gewartet. Mhm. So formuliere ich das jetzt. So harsch hat das da keiner formuliert. Nur letztendlich ist es ja so. Also was mache ich denn mit dem Gelernten? Wie setze ich das dann wirklich für mich um und ein? Und von meinen Kolleginnen und Kollegen, ich überlege gerade, vielleicht 2 oder 3 sind im Synchron geblieben, wirklich. Boah. Also haben da was für sich entdeckt und sind dann diesen Weg weitergegangen und haben Hörproben gesammelt und sich beworben und sind jetzt als Sprecherinnen und Sprecher dann wirklich am Start. Und alle anderen haben das als Weiterbildung genutzt, mal reinzuschnuppern. Oder haben auch während der Masterclass oder während des Workshops schon gemerkt, das ist nichts für mich. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Irgendwie zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ist es nichts für mich. Trotzdem ist das eine schöne Möglichkeit, mal ganz intensiv auszuprobieren, worum geht es eigentlich bei diesem Gewerk, bei diesem Handwerk? Worauf kommt es an?
Das ist mit der Konkurrenz, glaube ich, tatsächlich, also niederschlagend muss das doch sein, wenn man irgendwann realisiert, du hast es wahrscheinlich schon früher getan als andere dann vielleicht, wie viele andere Stimmen es da eben gibt, die um die begrenzte Anzahl an Jobs kämpfen. Während ich das sage, scrolle ich zum Beispiel von der Sprecherakademie durch die Reihe von Sprecherinnen und Sprecher, die man buchen könnte, wenn man zum Beispiel einen Anrufbeantworter besprochen haben lassen muss. Und das sind Hunderte. Also das sind hunderte Menschen, die hier namentlich genannt werden und alle ein eigenes Profil haben. Und alleine diese kleine Stichprobe, die illustriert, finde ich, total anschaulich, wie viel, und das meine ich jetzt auch liebevoll, Konkurrenz da dann einfach in dieser Branche ist. Was hat dir denn offenbar diese Zuversicht gegeben, während dieser Seminare nicht den Kopf auf den Tisch knallen zu lassen und zu rufen, Leute, okay, ich lasse es, das bringt doch nichts.
Ich habe selten im Schauspielbereich so viel Freude empfunden,
ja?
Wie hinter dem Mikrofon zu stehen und in diese Figuren zu schlüpfen. Ja, tatsächlich. Also das war schon in den Workshops, in den Trainings habe ich gemerkt, dass es mich persönlich wahnsinnig erfüllt und eine ganz, ganz große Lücke für mich nochmal schließt. Also mein Herzblut ist da wirklich grenzenlos für diese Tätigkeit an sich. Das ist etwas sehr Persönliches natürlich und mitunter auch nichts Wirtschaftliches. Also das ist mir auch klar, dass es da zwei Perspektiven gibt. Nur das war meine Motivation, mein Antrieb, da dran zu bleiben. Und wenn man vom Schauspiel kommt oder aus den darstellenden Künsten, wo man sich ständig bewirbt, keine Festanstellung hat, wenn man nicht das Glück hat oder auch den Willen hat, an beispielsweise in ein festes Ensemble an einem Stadttheater zu gehen für etliche Jahre, dann lebt man in einem Job, wo man mehr Nein hört als Ja. Das heißt, überhaupt in diesen Beruf einzusteigen, das erfordert schon eine gewisse Bereitschaft, ja, Commitment, erstmal davon auszugehen, dass es klappen könnte zumindest. Ne? Also wenn man da ganz zurückhaltend und schüchtern ist und denkt, ach ja, das schaffe ich ja sowieso nicht, dann wird man es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ja. Und damit meine ich nicht, dass man zur Rampensau werden muss. Ja. Also ich bin alles andere als eine Rampensau tatsächlich. Ja. Und ich glaube, deswegen hat mir der Beruf des Synchronsprechers auch so gefallen. Oder sagen wir Synchronschauspieler. Weil ich mit meiner Körperlichkeit, also mit meinem Typ, mit meinem Gesicht, mit meiner Statur, ich spiele keine Rolle. Im übertragenen Sinne. Ich spiele eine Rolle, nur ich spiele halt für die Besetzung dieser Figur in dem jeweiligen Film oder der Serie keine Rolle. Und dementsprechend kann ich viel mehr spielen und eine viel größere Bandbreite bedienen und anbieten und mich ausprobieren, als ich es als Schauspielerin je könnte, weil Typ in gewisser Weise immer eine Rolle spielt. Mhm. Und bist du blond? Hast du braune Haare? Hast du blonde Haare? Bist du groß? Bist du klein? Bist du dick? Bist du dünn? Das hat Einfluss auf die Tätigkeit auf der Bühne oder vor der Kamera. Und beim Synchron spielt es letztendlich keine Rolle.
Du bist dann, wenn ich es richtig hier notiert habe, 2022 tatsächlich dann hauptberuflich als Synchronsprecherin in diese Branche eingestiegen. Und als ich mir das aufgeschrieben habe, wurde ich dieses Bild nicht los. Und deswegen zitiere ich das jetzt einfach, wie dass so ein Helikopter von der Sprecherakademie dich eingesammelt hat von der Akademie am letzten Tag mit dem Diplom oder was in der Hand. Du bist da mitgeflogen und dieser Helikopter setzt sich jetzt ab in der Synchronbranche. Dann geht da hinten diese Ladeklappe da auf. Du kommst da raus, so leicht geduckt, ne, weil man ja immer Angst hat wegen der Rotorenblätter, und guckst dich um und siehst jetzt um dich herum diese Branche. Und dieses Bild würde ich gerne mal bemühen und dich fragen, wie war das denn so? Die ersten Schritte quasi, die ersten Blicke, so richtig dann als voll ausgebildete Synchronsprecherin in dieser Branche. Was für Impressionen sind dir noch im Kopf, für Gedanken, für Beobachtungen? Was hinterließ Eindruck in dieser ersten Zeit?
Also es war überhaupt nicht so, wie du gerade beschrieben hast. Ach, sehr gut, ja. Dass man sich so als, ich bin jetzt voll ausgebildete Synchronsprecherin.
Also erstmal völliger Quatsch, was du ja gesagt hast.
Weil es ist absolute Eigenverantwortung. Ja. Niemand kommt und nimmt dich an die Hand. Ja. Du bekommst zwar während der Trainings oder Workshops oder Seminare viel theoretisches Wissen, was kommt danach, mit. Nur was man dann letztendlich wirklich daraus macht und wie man es umsetzt, das liegt komplett bei einem selbst. Da also auch diese Angebote, in dem Fall von der Akademie, sich da in dieses Portfolio aufnehmen zu lassen, um dann eventuell einen Anrufbeantworter zu besprechen. Mhm. Und ne, das sind auch feine Sprecherjobs. Mhm. Also alles gut. Das habe ich nie diese Angebote habe ich nie wahrgenommen. Also mich wird man da jetzt, es sei denn, die haben mich vielleicht automatisch in die Kartei eingefügt, das weiß ich gar nicht. Ich habe das jetzt nie diesen Haken angesetzt oder da Kontakt gesucht. Ich möchte auch gerne in eure Datenbank, weil vielleicht bucht mich darüber ja jemand. Grundsätzlich ist es nie verkehrt, als Sprechender oder Sprechende sich breit aufzustellen und in Datenbanken oder Agenturen vertreten zu sein. Ich mache das so gesehen viel zu wenig. Alle meine Kolleginnen und Kollegen sind da ganz breit aufgestellt und Hörproben kann man ganz viele von denen im Internet finden und worüber, über welche Plattform sie buchbar wären. Das habe ich so nie gemacht, weil für mich war der Fokus tatsächlich auch immer so auf dem Synchronfeld. Was ich dann gemacht habe, war, dass ich geguckt habe in meinem Netzwerk, wer hat etwas mit dem Thema zu tun. Also auch ein Tipp, den mir eine wundervolle Dozentin gegeben hat, in der, ja, das war ja fast ein Jahr, dass ich mich erstmal überhaupt darauf vorbereitet habe, bevor ich meine erste Bewerbung nur rausgeschickt habe an ein Studio. Ein wunderbarer Rat war, sprich über die Themen, die dich bewegen, egal was es ist. Ja. Und dann habe ich geschaut, über was sprechen andere Leute, über was, wo kann ich in Austausch gehen, wo habe ich Sparringpartner, und habe dann wirklich einfach rumgefragt, hey, gibt es eine Möglichkeit, irgendwo zu hospitieren, mal mitzugehen, mal wirklich ganz praktisch jemanden zu begleiten, der diesen Beruf schon lange, lange macht. Und das hat zum Glück tatsächlich geklappt. Mhm. Und daraus, aus dieser Hospitanz, als mich ein ganz, ganz toller Kollege mitgenommen hat, der mich auch gar nicht persönlich kannte. Also es war wirklich eine Empfehlung über eine Empfehlung über eine Empfehlung. Es ging über drei Ecken, dass wir dann miteinander telefoniert haben. Der sagte, pass auf, ich höre, du meinst das ernst. Und wir verstehen uns ja eigentlich hier auch gerade ganz gut am Telefon. Wir sprechen eine Sprache. Bist du in ein paar Tagen in Berlin? Da habe ich gesagt, nö, aber kann ich sein. Ja, gut, dann ich kläre das und dann kommst du einfach mit. Und der hat mich dann tatsächlich mehrere Stunden durch seinen Berufsalltag mitgenommen und mich auch einer Aufnahmeleiterin oder in dem Fall seine Aufnahmeleiterin von dem Film, den er gerade synchronisiert hat, vorgestellt. Und die wiederum hat mich dann 3-4 Wochen, der habe ich dann meinen Lebenslauf in die Hand gedrückt. Das hatte ich alles wunderbar vorbereitet. Und die hat mich dann 3-4 Wochen später tatsächlich das erste Mal auf meine erste Produktion besetzt.
Ganz kurz nur am Rande, weil mir das gerade beim Zuhören auffällt. Ich werde selber ganz nervös, wenn ich mir die Situation vorstelle. Wenn man da jetzt rumgeführt wird von der Person, die man da kennengelernt hat und man schon weiß, das könnte ein wichtiger Mensch werden, jetzt rein beruflich gesehen auch, also erstmal nur darauf bezogen, könnte wichtig werden, dann stellt die Person auch noch einem vor, diese wichtige weitere Person, die da Aufnahmen leitet und all den Kram, und man weiß, auch das ist eine wichtige Person. Und alle im Raum wissen, du bist jetzt hier, also Lynn, wegen deiner Stimme. Und in dem Moment dann den Mund zu öffnen, um Hallo zu sagen, offenbarst du ja einen großen Teil deines Werkzeugs, mit dem du arbeitest. Ist man da nicht wahnsinnig nervös, auch nur ein Wort zu sagen? Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Und ich kann nur persönlich antworten darauf.
Ja.
Nein, denn ich bin ja da, um zu sprechen. Niemand hat mich gezwungen, da hinzugehen, ja, sondern ja, aber, ich möchte ja, das ja machen.
Aber nichtsdestotrotz, ist das ein Persönlichkeitsding. Ich glaube, ich wäre endlos nervös, weil ein Stück weit lässt du dir ja jetzt ganz tief in die Werkzeugkiste dann gucken, und dafür bist du ja da, das ist ja die Ironie, aber gleichzeitig, naja, vielleicht ist das für mich so ein nervöser Gedanke. Ja.
Ich kann es nachvollziehen, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich glaube, in meinem Fall war das nicht so, weil ich mich auch so lange darauf vorbereitet hatte. Also ich verstehe, was du meinst. Also es gibt auch Projekte, wo ich vielleicht schon besetzt bin und ein Casting gemacht habe und eine ganz tolle Rolle sprechen darf. Also das spreche ich tatsächlich aus einem vergangenen Projekt, wo ich in einer tollen Serie auf die Hauptrolle besetzt wurde.
Oh.
Das war meine erste Serienhauptrolle überhaupt. Und dann kam dieser erste Tag der Aufnahme und ich hatte das Material gesehen und hatte mich also schon vorbereiten können und stand in ganz engem Austausch mit der Regisseurin, die auch die Dialogbücher geschrieben hatte. Und ich war voller Zuversicht. Also da war nichts, was mich hätte irgendwie nervös werden lassen brauchen. Nichtsdestotrotz war ich wahnsinnig aufgeregt und habe dann auch mich gefragt, bin ich wirklich die Richtige dafür? Die Entscheidung haben ja jetzt andere getroffen, die Redaktion und der Sender und wer auch immer da noch Mitspracherecht hatte. Und bin ich jetzt dieser Aufgabe gewachsen? Zumal es auch noch eine, wenn man so will, sehr außergewöhnliche Produktion war, denn ich musste oder ich durfte Deutsch sprechen, ein bisschen Französisch sprechen, also sehr viele französische Begriffe, Englisch sprechen und singen.
Also ein Rundumprogramm,
ja.
Aber auf das du ja mehr als nur vorbereitet warst, durch deine Ausbildung und die ganzen anderen Stationen.
Zum Glück, gefragt ja. hat mich niemand. Also Krass. Niemand hat mich gefragt, kannst du singen? Das war im Casting gar nicht Gegenstand. Dass diese, die Zweisprachigkeit, von der wusste ich, denn die Serie ist im Original auf Französisch und Englisch gedreht worden. Und für diesen Humor da drin wollte, in dem Fall, das war eine Arte-Produktion, also die Serie wurde auch nur auf Deutsch synchronisiert, um sie im deutschen Portfolio von Arte anbieten zu können. Da wurde dann eben im Vorfeld entschieden, die englischen Teile lassen wir englisch und wir synchronisieren mit den deutschen Stimmen englisch drüber, damit einfach diese Situationskomik erhalten bleibt. Mhm. Also da war so eine ganz spezielle Dynamik drin und da hat man eben überlegt, wie macht man das, und dann wusste ich, okay, wir werden auch Englisch sprechen zu gleichen Teilen. Also ich habe 50-50 Deutsch und Englisch gesprochen. Wobei dann wiederum Englisch mit deutschem Akzent, weil das Original, also die Schauspielerin, der ich die Stimme leihen durfte, Judith Godrèche, spricht Französisch und dann Englisch mit französischem Akzent. Na, also auch das wollten wir irgendwie so ein bisschen wieder abbilden.
Ja, faszinierend. Kurz mal einen kleinen Schritt zur Seite. Du hast schon gesagt, du synchronisierst Filme, Fernsehen und Spiele natürlich auch. Mhm. Kannst du das so ganz grob jetzt zum aktuellen Zeitpunkt im Jahr 2025 prozentual gewichten? Wie viel machst du wo?
Das meiste synchron und real. Also Serienfilme, Realserien, Realfilme. Dann, was immer stärker wurde, war tatsächlich die Games-Vertonung.
Ja.
Und da sind wir jetzt, oder bin ich gerade an so einem Punkt, wo ich nicht mehr so viele Projekte aktuell annehmen kann, wie ich gerne würde.
Oh, cool.
Aus projektvertraglichen Gründen,
oh, nicht
die
cool.
mit KI-Stimmsynthese zu tun haben. Das heißt, da passiert einiges, auch Castings, die ich mache, nur die Projekte, die dann letztendlich, also für die ich überhaupt besetzt werde, ne? Nicht jedes Casting, das ich mache, da werde ich auch für besetzt. Und die Projekte, die dann zur Auswahl stehen, da schaue ich dann aktuell sehr genau hin. Ja, und das ist dann ein bisschen kuratierter, wenn man so möchte.
Also um das nochmal umzuformulieren, damit ich es auch ganz sicher richtig verstanden habe, das sind Angebote für Synchronisierung, für Spieleprojekte, wo dann in den Vertragsklauseln zu stehen scheint, wenn du für uns arbeitest, räumen wir uns als Firma außerdem das Recht ein, deine Stimme nutzen zu können, um zum Beispiel dann in Zukunft mithilfe einer KI deine Stimme zu reproduzieren. Und diese Angebote schlägst du aus.
Korrekt.
Ja. Okay, da werden wir drauf zusteuern. Das wird noch Thema hier in unserem Gespräch werden, wenn wir vielleicht nochmal in dieser Zeitlinie bleiben, weil das ist ja jetzt hochinteressant. Wir haben gerade von 2022 gesprochen, dem Jahr, wo dich der, und ich bleib weiterhin dabei, Helikopter der Sprecherakademie rausgelassen hat in der Synchrobranche. Und jetzt, ein Jahr später, da habe ich was entdeckt, und das geht jetzt in Richtung dieses Themenkomplexes KI und auch inwiefern KI-Technologie eingreift, ich formuliere es mal so, in den Beruf des Sprechers und der Sprecherin. Da habe ich nämlich entdeckt ein Statement des Branchenverbands Die Gilde, das ist euer Branchenverband, der hat sich damals im Juni 2023 solidarisiert mit dem damals bereits laufenden Streiks der US-amerikanischen American Federation of Televisions und der Screen Actors Guild, die damals schon in einem Streik sich befunden haben, wegen Arbeitsrechtssicherung, Schutz vor KI und Urheberrecht Klau. Und diese Gilde hat in einem Statement Folgendes geschrieben, und das würde ich mal gerne kurz zitieren, bevor ich dann meine Anschlussfrage an die stelle, und zwar Folgendes. Die unreflektierte Begeisterung für künstliche Intelligenz bedroht die Synchronbranche existenziell. Das betrifft alle Gewerke, ob man nun Freelance arbeitet oder angestellt ist, und Synchronfirmen gleichermaßen. Zu groß ist die Verlockung, den menschlichen Faktor in dem hochkomplizierten Prozess der Filmsynchronisation zu minimieren und so Zeit und Geld zu sparen. Aber ein Film kann nicht auf Knopfdruck synchronisiert werden. Und selbst wenn das einmal möglich sein wird, wie gesagt, Juni 2023, fühlen wir uns verpflichtet, den Originalen, die mit großem Einsatz von kreativer Energie geschaffen wurden und dem Publikum, das in Herz und Seele von ihnen berührt wird, den Respekt entgegenzubringen, den sie verdienen. Was einem Menschen aus der Seele spricht und einem anderen Menschen das Herz rührt, soll nicht durch eine Maschine gehen. Genauso wenig wollen wir unsere Kreativität in den Dienst eines von Maschinen konstruierten Produkts stellen. Wir stehen auf derselben Seite, ob wir nun die Originale oder die synchronisierten Fassungen schaffen. Überlass die Geschichten, die uns berühren, nicht einer künstlichen Intelligenz. Zitat Ende. Und mich würde mal interessieren, Lynn, wie hast du damals dieses Statement und auch diese aufkommende, wiederaufkommende womöglich Thematik wahrgenommen?
Mit gemischten Gefühlen. Also ich habe für meine Verhältnisse sehr, sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt eine Haltung dazu hatte. Denn in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ich bin ein wahnsinnig technologieaffiner Mensch. Und gleichzeitig möchte ich oder habe ich das Sprechen zu meinem Vollzeitberuf erwählt und möchte natürlich alles in meiner Macht Stehende tun, davon auch leben zu können. Und da verrate ich nicht so viel an dieser Stelle, dass ich davon aktuell nicht mehr leben kann. Also dementsprechend war das schon damals, habe ich schon gemerkt, oh, das könnte größere Wellen schlagen, als ich jetzt im Moment für mich überhaupt nur absehen kann. Und dann habe ich auch das erstmal die ersten Wochen und Monate für mich auch bewusst zur Seite geschoben, weil einfach so viel rechts und links passierte. Ich habe so Strömungen und Dynamiken mitbekommen und da ist dann auch direkt wie so ein, ja, wirklich wie so ein Brand übergegriffen und ganz viel Unsicherheit und viele laute Stimmen direkt, wohin das mal gehen kann. Ich habe halt gemerkt, dass viele Kolleginnen und Kollegen technisch gar keinen Einblick haben, was KI-Tools leisten. Und zu dem Zeitpunkt war auch zum Beispiel dieser Unterschied zwischen generativer KI und traditioneller KI noch gar nicht so klar. Dementsprechend wurde da unglaublich viel ausgetauscht sich und viele Sachen wurden gesagt. Und ich habe gemerkt, wie mich das erschüttern würde, wenn ich auf alles höre, was gerade um mich herum passiert. Also habe ich das Thema so ein bisschen weggeschoben und mich auf meinen Job konzentriert. Nur, dass ich auch schon 2023 gemerkt habe, dieses Thema rückt immer näher, so die Einschlaglöcher, Einschusslöcher kommen immer näher und dass ich mich dem gar nicht verweigern oder entziehen kann dem Thema, sondern dass ich für mich selbst auch Verantwortung habe. Und da kommt die Journalistin auch in mir wieder hoch, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren. Ganz klassisch. Eine Recherche angefangen, nur für mich. Und um selber zu verstehen, was ist eigentlich bisher schon alles in dem Bereich technisch passiert? Wie ist der Status quo? Wohin kann die Reise gehen? Und diese Recherche dauert tatsächlich bis heute an und ist ja auch mit ein Grund, warum wir Kontakt aufgenommen haben, weil ich dich ja angeschrieben hatte initial, ob du meine Recherche da Einsicht haben möchtest, falls du dich mit diesem Thema auseinandersetzen magst. Ich verfolge deine Tätigkeiten und auch die Gespräche, die du führst und habe mitbekommen, wen du zu Gast hattest und was für spannender Input da war und mich dann halt gefragt, ich bin nicht mehr aktive Games-Journalistin. Ich habe kein Outlet. Welches Medium könnte sich für dieses Thema eventuell interessieren? Und da bist du mir halt unter anderem eingefallen und auch empfohlen worden. Und so haben wir ja dann nach und nach Kontakt aufgebaut in dieser Richtung. Für mich war das meine Bewältigungsstrategie erstmal, mich in diese Recherche zu stürzen oder mich dieser Recherche zu widmen. Und die läuft immer nebenher, dass ich so für mich zumindest so eine Timeline habe, was passiert gerade in dem Bereich wo.
Wie würdest du denn, um vielleicht direkt mal von hier aus einen kleinen Sprung in die Gegenwart zu machen, denn jetzt aktuell deinen Stand zu diesem Thema beschreiben? Also ist es dir mittlerweile schon, das ist eigentlich die falsche Formulierung, wenn ich sage gelungen, hast du mittlerweile schon einen Punkt erreicht, an dem es dir leichter fällt, eine klare Stellung für dich selbst und deine Arbeit zu beziehen, weil eine Sache scheint ja für dich schon klar zu sein, Verträge auszuschlagen, nämlich die sich selbst das Recht einräumen, deine Stimme für in Zukunft noch KI-Produktionen zu verwenden.
Korrekt. Da sich auch sehr viele Stimmen im Verband organisieren und sich auch international dafür einsetzen, dass das Thema reguliert wird. Und da ist mein Standpunkt. Ich glaube nicht, dass sich technologische Entwicklungen aufhalten lassen. Mhm. Und es gibt auch keinen absoluten Schutz, sich gegen solche technologischen Entwicklungen zu wehren. Was ich aber machen kann, ist zu prüfen, was für Klauseln unterschreibe ich da? Die Verantwortung zu haben, wie werden meine Daten genutzt? Und dann ein Gefühl oder ein, ja, meinen Kompass auszurichten, in welche Richtung kann ich gehen? Was kann ich mit mir vereinbaren? Und wie viel ist mir der Mensch in Kunst wert? Und da sind wir auch auf einer kulturellen Diskussion. Mhm. Natürlich könnten irgendwann auch Emotionen künstlich mit einer Stimmsynthese hergestellt werden. Und das kann natürlich auch Kosten senken. Also ich verstehe den wirtschaftlichen Aspekt dahinter vollkommen. Nur was kostet es uns kulturell, wenn dann echte Stimmen leise werden? Mhm. Und zum jetzigen Zeitpunkt wäge ich sehr genau ab, in welchen Projekten ich mitwirken kann, auch unter dem Aspekt, dass ich den Initiativen und dem Einsatz der Kolleginnen und Kollegen weltweit nicht in den Rücken fallen möchte und auch nicht werde. Und zum anderen ist es auch so, dass ich für mich selbst jetzt da angekommen bin, dass ich entschieden habe, mich wieder sehr, sehr breit aufzustellen, eben nicht nur synchron zu machen, auch wenn es das wäre, was ich am liebsten tun würde. Denn ich denke, es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis wir Regularien, Leitlinien oder auch politisch das Ganze gesetzt und verankert haben, wie künftig mit digitalen Stimmen, mit diesen Daten verfahren wird. Und ich glaube nicht, dass ich noch sehr viel davon mitbekommen werde, wenn ich ehrlich bin, bis diese Diskussionen zu Ende geführt sind. Doch ich kann jetzt aktiv natürlich mitwirken und mitgestalten, indem ich mich in diese frühen Diskussionen einbringe, aufmerksam verfolge oder eben auch dahin gucke oder dahin gehe und mit den Menschen spreche, wo es weh tut. Auch wenn ich das selber vielleicht nicht gerne hören möchte, den Dialog zu suchen.
Wie schätzt du denn hierzulande, das interessiert mich ja hier bei OK Cool immer ganz besonders, Deutschland und deutschsprachiger Raum, diese Dynamik und auch vielleicht sogar das Kräfteverhältnis ein zwischen Menschen wie dir, die in der Branche arbeiten und den Leuten, die eben ihre Projekte besetzen wollen, eigentlich ja mit menschlichen Stimmen, aber möglicherweise mittlerweile Hauptsache einfach nur mit Stimmen, woher sie auch immer kommen. Und das frage ich im Hinblick eben nochmal auf die US-amerikanische Branche, wo ja nach wie vor dieser Streik, ich muss es nochmal aussprechen, um es nochmal gesagt zu haben, jetzt habe ich hier vorbeigescrollt. Genau, der American Federation of Televisions und der Screen Actors Guild, wo mehrere tausend Menschen registriert sind und sich von denen auch viele, viele aktiv an diesem Streik beteiligen und das sogar dazu geführt hat, dass also Studios zum einen erstmal betroffen sind, die man kennt, vor allem auch in Bezug auf die Spielebranche, Activision, Disney, Electronic Arts, Warner Brothers und so weiter und so fort. Und mittlerweile sogar Folgen davon, womöglich die Schlagzeilen, die ganz großen Schlagzeilen erreicht haben. Jetzt mittlerweile ganz frisch rausgekommen ist ja diese Meldung, dass das nächste GTA-Spiel, das ja von so vielen Menschen herbeigesehen wird, verschoben wird. Eine Begründung, eine offizielle gibt es dafür natürlich nicht, vor allem nicht eine, die glaubwürdig ist. Aber man kann mutmaßen, dass ein Grund dieser Verschiebung von Ende diesen Jahres hinein in den Mai nächsten Jahres, daran liegt, dass im Zuge dieses Streiks in Amerika nicht nur Sprecherinnen und Sprecher ihre Arbeit niederlegen, sondern zum Beispiel auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die zum Beispiel für Motion Capturing genutzt werden. Und dass all das auch womöglich Gründe sind, warum dieses Spiel, auf das ja so viele Menschen warten, verschoben wurde und wo jetzt auch mal ein Punkt erreicht ist, wo viele Spielerinnen und Spieler womöglich auch mal davon erfahren, was in dieser Branche eigentlich abgeht. Und da hat man den Eindruck als Beobachter von außen, jetzt in meinem Fall, da gibt es ein ganz starkes Kräftegleichgewicht zumindest, dass wirklich diese Branchenverbände dort auch einen Einfluss haben und mit der Arbeitsniederlegung auch wirklich Schaden anrichten können, um ihrer eigenen Stimme wortwörtlich Gehör zu schenken. Und da nochmal in Bezug jetzt auf die deutsche Branche nochmal gefragt, wie schätzt du das denn hierzulande ein, die Bemühungen und die Aktivitäten und die Dynamik, sowas zu verhindern im deutschsprachigen Raum, dass sich noch mehr Verträge dieser Art, wie du sie beschrieben hast, etablieren können, in denen Urheberrechte gekillt werden, in denen die KI vor der menschlichen Stimme präferiert werden soll?
Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich Projekte, die hätten stattfinden sollen, wo ich von meiner Seite aus gesagt habe, ohne mich abzustimmen, wohlgemerkt. Also ich bin da irgendwie nicht in irgendwelchen Klicken oder Netzwerken drin, dass sie sagen, ja, Kollektiv, ja, das unterschreiben wir aber nicht. Also ich bin eigentlich schon relativ, also ich habe meine Ohren und meine Augen, bin aufmerksam in jede Richtung, nur nicht, dass ich mich da beeinflussen lassen würde von anderen, sage ich mal. Ne? Wo ich eben gesagt habe, das kann ich so nicht unterschreiben, wo dann mitgeteilt wurde, dass die Projekte eingestellt wurden oder vorübergehend ausgesetzt wurden. Also wo dann gesagt wird, gegebenenfalls sprechen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal, doch wir als Tonstudio, Dienstleister für Publisher XY oder Firma XY, haben diesen Auftrag verloren, weil wir keine Stimmen gefunden haben, dieses Projekt zu besetzen. Also da standhaft zu bleiben, hat durchaus eine Wirkung, dass miteinander gesprochen werden muss. Und das ist eigentlich mein, was ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, wie teilweise da hart gemauert wird. Mhm. Seitens Studios oder Publisher, weil Publisher ungleich Entwickler, ne? Mhm. Also Entwickler haben ja häufig nochmal andere Interessen und Publisher haben vor allem die wirtschaftlichen Interessen, weniger die künstlerischen Interessen im Blick. Und auch da wird es sicherlich intern hinter den Kulissen heiße Gespräche geben. Nur letztendlich, wenn der Publisher kein Budget freigibt, woher soll das Geld kommen? Ne? Also dementsprechend glaube ich schon, dass auch hier bei uns in Deutschland die Bemühungen in die Richtung durchaus dazu beitragen können, dass miteinander gesprochen werden muss. Weil vielleicht sitzen das im Moment Publisher und Entwicklerstudios noch ein bisschen aus und denken, ach komm, dann verhandeln wir noch mal ein bisschen oder ziehen das in die Länge und reizen irgendwie so jede Frist in den USA aus, die wir da im Rahmen dieses Streiks irgendwie der Verhandlungen ausreizen können. Weil vielleicht findet sich ja bis dahin eine Technologie. Vielleicht findet sich ja bis dahin etwas, dass wir einfach das Talent rausrationalisieren können. Weil ich verstehe das, klar. Also ich verstehe solche, möglicherweise solche internen Aussagen, die hier und da mal Entscheiderinnen und Entscheidern rausrutschen. Ja, wenn die so schwierig sind, wenn das so schwierig ist, mit denen irgendwie eine Einigung zu erzielen, kein Wunder, dass wir die nicht mehr brauchen, ne? Oder nicht mehr haben möchten in unserer Produktion. Denn das ist auch so etwas, glaube ich, denen sich viele nicht bewusst sind, warum auch, dass das Original zu erschaffen, und du hast gerade sehr richtig die Motion Capture, also die sogenannten Performance Capture Artists angesprochen, dieses Original zu erschaffen, ist ja nochmal immens aufwendiger, als am Ende die Lokalisierung da drauf zu geben. Weil wir sprechen ja auf ein Original. Da ist ja ganz viel Arbeit im Erschaffen der Figuren, die lebendig zu machen und mit Leben zu füllen. Das ist ja schon passiert. Dann wird das Ganze übersetzt und vertont. Das ist die Lokalisierung. Also das ist vom Budgetverhältnis nochmal ein kleinerer Teil. Natürlich in Summe, wenn man dann wieder sagt, okay, wir wollen Italienisch und Spanisch und Französisch und Deutsch, dann wird das auch wieder ein großer Kostenpunkt. Nur dieses Original zu schaffen, also in den USA bei dem Streik, dem Video Game Strike, so heißt der offiziell, der SAG-AFTRA, bei diesem Streik geht es ja auch schon darum, das Original zu erschaffen. Und wir sind ja eigentlich nur das Glied in der, ein hinteres Glied in der Kette. Die dann, also wenn wir kein Original haben, wenn wir kein Material bekommen aus den USA, weil gerade gestreikt wird, haben wir ja nichts, was wir lokalisieren können.
Und wenn die Menschen, die das Original, wie du so schön sagst, erschaffen, sich nicht durchsetzen können und tatsächlich die Arbeit dann von den ich formuliere es mal so, in der Terminator-Sprache den Maschinen übernommen wird, dann fällt euer Glied ja auch raus. Weil dann ja auch der Schritt nicht mehr weit ist zu sagen, wenn das Original maschinenproduziert ist, warum sollten wir Menschen die Übersetzung dann machen lassen?
Ganz genau. Ja. Also das ist dann auch der Punkt, der verlängerte Arm sozusagen, der dann überflüssig würde.
Wie sieht denn deine persönliche Prognose aus zu dieser Frage oder ich formuliere es mal so, zu dieser Befürchtung meiner zum Beispiel, dass am Ende der Kapitalismus doch die Menschlichkeit schlägt? Weil die Frage kommt aus dieser Ecke, wenn man sich das mal so anguckt, auf welchen Ebenen so argumentiert wird. Der Branchenverband hierzulande, die Gilde, schreibt in diesem Statement, ja, das ich eben zitiert habe, von Werten, von Herz, von Seele, von Menschlichkeit und von dem Widersinn, den man spürt, die Arbeit Maschinen überlassen zu wollen. Also es wird auf so einer fast schon so humanistischen Ebene argumentiert, etwas, wofür ich selbst sehr offen bin und mir denke, das müsste eigentlich schon reichen, ehrlich gesagt, als Argument. Aber dann gibt es Fälle, die erst einmal wie ein Triumph sind, wo der Gilde sozusagen Recht gegeben wird. Das hast du bestimmt auch mitbekommen. Anfang dieses Jahres, darauf spiele ich zum Beispiel an, wurde eine Serie kurzzeitig veröffentlicht und dann wieder offline genommen von Magenta TV, eine polnische Produktion, die komplett mit KI-Technologie erstellt wurde. Und das wurde offline genommen wieder, nachdem sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer beschwert haben. Das wurde auch gefeiert als ein großer Erfolg, ne, für die Rechte von Synchronsprecherinnen und Synchronsprechern zum Beispiel. Aber was ich mir dachte, als ich mir das angeguckt habe, war, der Grund der Beschwerden der Menschen war nicht, okay, Moment mal, hier sind ja nur Roboter am Werk gewesen, sondern die Qualität stimmte nicht. Und das bedeutet ja eigentlich implizit, sobald die Technologie die Qualität reproduzieren kann, gibt es auch keine Beschwerden mehr. Und die Leute sagen, ja, ist mir doch egal, von wem das kommt. Und damit nochmal zu meiner Frage zu Beginn. Hast du Sorge, dass die Menschlichkeit irgendwann in diesem Fall vom Kapitalismus eingeholt wird und die Leute sagen, okay, ich nehme das, was am kostensparendsten ist?
Zumindest halte ich dieses Szenario nicht für ausgeschlossen, weil ich denke, dass am Ende der Konsument entscheidet. Mhm. Und das meinte ich auch vorhin, wo ich sagte, das ist dann eine Diskussion auf kultureller Ebene und sicherlich auch auf menschlicher Ebene. Weil wenn das Publikum irgendwann keinen Unterschied mehr hört, die Frage ist dann vielleicht nicht, ob man es noch merkt, ob da künstliche Stimmen waren oder nicht, sondern was verloren geht, wenn keiner mehr zuhört, wer da eigentlich spricht. Also weißt du, was ich meine? Dass wenn es uns als Konsumenten egal wird, dass wir sagen, naja, Hauptsache der Gesamteindruck stimmt. Weil vielleicht werden wir auch eines Tages dann ein bisschen abgestumpfter. So wie wir vielleicht mitunter jetzt schon abgestumpfter sind, dass wir sagen, ach, ich brauche schnell eine gute Nachtgeschichte für meinen Spross vielleicht. Ja. Ich habe keine Kinder, aber dass Eltern sich so ganz schnell von ChatGPT eine schöne kleine gute Nachtgeschichte rausrendern lassen. Also und sagen, komm, die lese ich jetzt vor, passt schon. Dann habe ich eine, weil die Kids merken ja immer, wenn man was zweimal erzählt. Ja. Und das geht halt schneller. Und wenn wir dann als Konsumenten auch immer schneller und unsere Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird und wir immer schneller neue Inhalte konsumieren möchten, dass wir dann vielleicht eines Tages auch sagen, ja, früher waren die Synchronisationen oder was ich da gehört habe, war vielleicht noch ein bisschen nuancierter, aber die Qualität der Serien lässt ja vielleicht auch nach, ne? Also heutzutage gucke ich vielleicht dann 10 Serien und wenn ich Glück habe, ist eine mal gut.
Ja.
Ne? Also dieser Anspruch, den man selber daran hat, was ist Kunst? Und möchten wir als Menschen andere Menschen, die uns unsere Unterhaltung aufbereiten und kreieren? Und worüber ich auch nachgedacht habe, ist so im kreativ-kulturellen Bereich, was wäre also jetzt nicht nur die Synchronisation? Was ist, wenn Filme eines Tages auch von ChatGPT quasi geschrieben werden und inszeniert werden? Also auch viele andere Gewerke könnten abgelöst werden. Und was passiert dann eigentlich mit dem Beruf des Kritikers? Weil der Kritiker kritisiert ja im Grunde das Schaffen, das Werk von anderen Menschen. Und da wortwörtlich entsteht so eine Verantwortung. Also im Sinne von, jemand stellt eine Frage und der andere antwortet und reagiert darauf. Und das ist ja auch ein schönes Zusammenspiel. Haben wir irgendwann Unterhaltung, die nur noch von Technik erzeugt wird, haben wir dann überhaupt noch den Anspruch, irgendwie Kritik daran zu äußern? Also wie nehmen wir das dann wahr?
Ja, das ist was du da ansprichst, etwas, worüber ich mir auch viele Gedanken mache, weil es auch im Grunde um so ein Erodieren geht. Und das ist was ich so bedenklich finde und natürlich auch viele andere Menschen, die das schon sehr viel klüger und besser beobachtet haben als ich. Ein Erodieren, das in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft ja auch stattfindet. Stichwort Demokratiegefährdung und so weiter und so fort. Und was ich damit meine, ist, dass es immer wieder Vorstöße gibt, wie es jetzt auch genau beim Thema Synchrobranche passiert ist und auch passiert, Vorstöße in Bereiche, das eigentlich bisher in der Vergangenheit unaussprechlichen und undenkbaren. Das wird zurückgeschlagen, aber vielleicht nicht mit einer ausreichenden Vehemenz, so dass Dinge zurückbleiben, wie Ablagerung im Diskurs. Und dann gibt es irgendwann den nächsten Vorstoß. Und so verschieben sich Grenzen immer mehr in eine Richtung, sodass man am Ende irgendwann aufwacht und sagt, wie sind wir an diesen Punkt eigentlich gekommen, dass das Argument zum Beispiel nicht mehr zählt. Menschen leihen ihre Stimme einem Werk und sollten dafür angemessen bezahlt werden. Und das, dieses Erodieren, finde ich so gruselig, weil das ein so stetiger und ständiger Prozess ist, dass ich mich auch frage, was kann man tun, um zumindest vielleicht in einem ersten Schritt eine Sensibilisierung zu schaffen für den Wert des Menschengemachten, das vielleicht oder mit Sicherheit teurer ist als das Maschinengemachte, aber einen Wert in sich trägt, der unbezahlbar ist. Und da hören jetzt bestimmt auch da draußen vielleicht Kollegen und Kolleginnen zu und denken sich, mein Gott, der Domschott, ne? Super pathetisch, wie er das beschreibt. Aber das ist eigentlich schon das Problem. Das ist nicht pathetisch, das ist der Kern des Sinns dieser Arbeit, von allem, was wir hier machen in dieser Welt. Und da sitze ich davor, und jetzt, um das wieder mal überzuleiten in eine konkretere Frage, und denke mir zum Beispiel, läge ein Sinn oder ein Wert darin, sich stark zu machen, sowohl zum Beispiel bei der Entwicklung von Videospielen generell, als auch gerade, was deinen Job betrifft, zu sagen, okay, wir etablieren ein Siegel. Ein Siegel, das man knallt vorne auf eine Spielepackung und sagt, dieses Produkt hier, oder wie man es auch dann immer benennen möchte, wurde zu 100% von Menschen gemacht. Ist das etwas in deinen Augen, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, bei Eiern Bio-Freilandhaltung, so ein Siegel für ein Qualitätsmerkmal, das helfen könnte, eine Desensibilisierung zu verhindern für den Wert von menschlicher Arbeit? Ist das sinnvoll, was ich mir da hier gerade ausdenke?
Ich halte es zumindest nicht für unsinnvoll, denn wir haben ja bisher immer dass unsere Hörbücher, unsere Hörspiele, Synchronisation von Menschen, also von menschlichen Stimmen gesprochen werden und dahinter ein ganzes Team sitzt, das war immer so eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt sind wir zum ersten Mal in dieser Situation, dass wir uns fragen dürfen bei den Unterhaltungsprodukten, die wir konsumieren, wie viel Mensch steckt da jetzt tatsächlich noch drin? Und so ein Siegel, wie du beschreibst, könnte da auch wieder so eine zur Sichtbarkeit beitragen und auch ein Qualitätsmerkmal. Dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas zumindest mittelfristig Einzug hält, dass beispielsweise Hörbuchverlage oder auch Hörspielproduktionen das nutzen, um dann wirklich zu werben, indem die Sprechenden und alle Beteiligten, die daran mitgewirkt haben, mehr in den Vordergrund gestellt werden. Denn ich habe neulich die Frage gestellt bekommen, warum bekommt man eigentlich so wenig davon mit? Also von dem Streik und was euch so beschäftigt und von eurer Branche. Weil diese Branche, Synchronisation, doch auch dieses hinter den Kulissen von Hörbüchern, von Hörspielen, alles, was mit Stimme zu tun hat, vertont wird, das sind ja Branchen, die ziemlich im Schatten sind. Also selbst wenn man einen Fernsehbeitrag sich anschaut oder im Internet streamt, eine Reportage, eine Doku, dann nehmen wir es so als selbstverständlich, ja, da ist eine Off-Stimme drüber und die erzählt mir das. Nur wir haben keine Vorstellung davon, was eigentlich diese Branche dahinter, wie die Gewerke dahinter zusammenlaufen, um dieses Gesamterlebnis zu schaffen. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo so ein bisschen mehr hingeschaut wird, habe ich das Gefühl, weil die Stimmen jetzt wortwörtlich auch lauter werden, auf sich aufmerksam machen müssen, wenn sie denn in Gefahr geraten, wegrationalisiert zu werden, über kurz oder lang. Und eigentlich finde ich das ganz schön, dass diese Branchen so im Hintergrund stattgefunden haben, weil man ja häufig sagt, wenn man eine Synchronisation gar nicht bemerkt oder die Vertonung eines Videospiels, da fällt einem nichts Negatives dran auf. Dann haben wir unseren Job richtig gemacht. Mhm. Wir sind gar nicht so die an vorderster Front, die man sieht, sondern wir tragen zu einem Gesamterlebnis bei.
Ich muss da immer denken, weil der Gedanke kam ja auch im Vorbereitung auf das Gespräch hier, wobei ich da, ja, da, ich habe da viele Gedanken dazu. Das schiebe ich mal kurz beiseite. Mir ist auch aufgefallen bei der Vorbereitung auf das Gespräch, dass das Echo im öffentlichen Raum, im deutschsprachigen Raum, nicht so laut ist, wie man meinen könnte, wobei ja durchaus viele Dinge passieren, aber dieses Echo ist eben so nicht laut genug, dass ich zum Beispiel jetzt erst in Vorbereitung auf dieses Gespräch von einer Unterschriftenaktion zum Beispiel erfahren habe. Die habe ich entdeckt bei der Recherche, und zwar geht es um eine noch laufende Petition wieder des Branchenverbands Die Gilde hier im deutschsprachigen Raum, die im April 2025 gestartet wurde, ganz frisch, und sich an die Bundesregierung richtet und sich darum dreht, sich einsetzen zu wollen oder vielmehr zu verlangen, dass eine Regulierung durchgesetzt wird, nämlich die Regulierung des Einsatzes von künstlichen Stimmen im Bereich Film, Fernsehen und anderen audiovisuellen Medien, heißt es da, also auch Spielen. Und aktuell immerhin 58.600 und noch ein paar bisschen mehr Unterschriften gesammelt hat. 60.000 sind das Sammelziel, um bei der Bundesregierung tatsächlich dann auch eingereicht zu werden. Und diese Aktion läuft noch 5 Monate. Und das ist eine Aktion, die ja super wichtig ist und zu einem wichtigen Meilenstein auch werden könnte, dieses Widerstands gegen einen kapitalistischen Trend, von dem ich aber, wie gesagt, im öffentlichen Raum bis zu diesem Gespräch hier vorher nie was gehört und mitbekommen habe. Und was ich eben noch meinte, war mit diesen komplizierten Gedanken, zum einen liegt das sicherlich auch an dem, was du gerade beschrieben hast, deine und eure Branche und die Nachbarbranchen, die kommen mir manchmal vor wie das Orchester in einem Theater, die sitzen im Orchestergraben, man hört deren Arbeit, nämlich die Musik während eines Stücks, und die ist fantastisch, man kommt gar nicht auf die Idee, da sitzen Leute und produzieren die Musik live gerade, weil es wunderschön ist und so perfekt, und dann ist das Stück vorbei und die Leute im Orchestergraben erheben sich und bekommen Applaus, und ich als Zuschauer realisiere, das waren Menschen, die haben hier 2,5 Stunden Musik gemacht, und jetzt sehe ich sie auch mal. Und dieser Moment des Aufstehens im Orchestergraben, das ist das, was eigentlich ja gerade passiert in eurer Branche. Die Leute stehen auf und sagen, hallo, wir sind hier und machen all das, was ihr so genießt, und bitte schützt uns auch. Aber viele Leute gucken da nicht drauf, und dieser Gedanke, den ich da habe und der das für mich so kompliziert ist, ist folgender. Das ist aber auch die Schuld der Berichterstattung, vor allem gerade Fachberichterstattung, Spielejournalismus, die dafür einfach keine Augen haben. Und ich bin gespannt, wie du das jetzt gleich wahrnimmst, aber das ist meine Einstellung dazu. Das ist auch, unternehme ich mich auch nicht raus, weil ich dafür auch bisher viel zu wenig Berichterstattung gemacht habe. Aber es ist eines dieser Themen, das vornüberfällt in einer Branche, wo der Schwerpunkt nach wie vor liegt auf den schnellen und vielen Klicks für irgendwelche Kurzmeldungen, die nicht so einen tiefen Mehrwert haben und vielleicht auch so eine tiefe Recherche und Vorbereitung erfordern würden.
Ja, absolut. Also die Recherche, die ich angefangen habe für mich, das ist mir, als ich dich damals das erste Mal kontaktiert habe, das geht ja, ich glaube, im August oder September letzten Jahres.
Vorher sogar noch. 2023 war unser erster Austausch, habe ich gesehen.
Siehst du mal. Ja. Schon davor. Ne, das, also, da kannst du ja auch an deiner Stelle reflektieren, woran das dann liegt. Genau, dass man dann nicht in der Lage ist, auf dieses Thema jetzt wirklich sich dem richtig zu widmen. Genauso wie du sagst. Das ist eben nicht so einfach ganz schnell mal so erklärt, worum es da geht. Es bedarf eben einem Auseinandersetzen, und es bedarf auch dem richtigen Zeitpunkt dafür, denke ich. Und ich fand es nicht schlimm, dass es einfach ein bisschen länger gedauert hat, bis wir zusammengekommen sind. Ich habe mir dann halt einfach gedacht, okay, cool, wortwörtlich. dann ist jetzt noch nicht der Moment dafür. Ja. Nichtsdestotrotz lasse ich mich ja nicht irgendwie davon bremsen oder entmutigen. Ich habe einfach ja für mich, auch für meine persönliche Haltung der Sache, die Recherche weiter oder die Ereignisse weiter verfolgt. Und Ich fand das Bild, was du gerade genannt hast, mit dem Orchestergraben und den Menschen, die dann aufstehen, das fand ich sehr, sehr schön. Das habe ich so noch nicht gehört und finde, das ist eine sehr schöne Versinnbildlichung von der Situation. Ich glaube, was ganz interessant ist, nochmal klarzumachen, dass viele Kolleginnen und Kollegen sind sich auch inzwischen bewusst, dass diese KI-Geschichte nicht einfach verschwinden wird. Und es geht auch vielleicht gar nicht mehr so sehr um das, ob das kommt, sondern wie das kommt. Und wie künftig damit und in welchem verantwortungsvollen Bereich damit umgegangen wird. Beispielsweise, wenn eine Produktion mit KI-Stimmen synthetisiert wird, dass das auch ausgeschrieben wird. Also quasi das Siegel für mit menschlichen Stimmen, mit KI-Stimmen. Und dass geregelt wird, und das meinte ich auch mit, ich glaube, das sind so Entwicklungen, die noch lange, lange brauchen. Und die werde ich so in meinem Daily Business wahrscheinlich so nicht mehr mitbekommen. Das heißt, ich darf mir jetzt auch gerade überlegen, wie kommt am Ende des Monats genug Geld zusammen, dass ich leben kann davon. Dass diese Regulierung oder auch Lizenzierung von Stimmen geklärt wird. Ich zum Beispiel wäre durchaus bereit, meine Stimme synthetisieren zu lassen. Und ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen in den USA das zum Beispiel auch schon gemacht haben. Und das sind gar nicht nur Sprechende, sondern auch Schauspieler, die vor der Kamera stehen, die im Grunde alles an sich digitalisieren lassen, um ein digitales Abbild von sich zu erschaffen, über das sie selbst Kontrolle haben. Ja. Dass sie dieses Datenpaket bei sich haben. Und plötzlich bekommen wir bei den kreativen Berufen ein neues Feld, eine neue Verantwortung übertragen. Wie gehen wir mit unserem digitalen Fingerabdruck um? Mit unserer digitalen eigenen Identität? Und bei dieser ganzen Diskussion und auch den Initiativen geht es eben darum, auch sicherzustellen, dass die Kontrolle über die eigene Identität, und die Stimme gehört ja zur Identität, wie der Fingerabdruck, dass die Kontrolle darüber bei mir bleibt, weil das Persönlichkeitsrecht ist nicht übertragbar. Mhm. Und dementsprechend könnte ich mir durchaus vorstellen, dass langfristig wirklich in dem Modus operandi der darstellenden Künste Einzug hält, beispielsweise seine Stimme oder auch seine ganze Person digitalisieren zu lassen und das Ganze in eine allgemeine Datenbank gepflegt wird, aus der lizenziert werden kann. Und wenn aus der lizenziert wird, dann gibt es auch ein Vergütungsmodell für mich. Dann brauche ich vielleicht nicht mehr ins Studio gehen und sprechen. Nur ich weiß, wo meine Stimme eingesetzt wird.
Deine persönliche Prognose, wie wahrscheinlich das ist, dass das eintritt, in wie vielen Jahren auch immer, wie würdest du die beschreiben?
Dass man seine Stimme synthetisieren und lizenzieren lassen kann?
Das aber vor allem im Zuge eines Prozesses des Miteinander-Austauschens, dass quasi die beiden Industrien zusammenkommen und sagen, alles klar, wir wollen diese Technologie anwenden, ihr wollt eure Rechte schützen, wie kommen wir zusammen? Also das, was du beschrieben hast, miteinander sprechen.
Ich glaube, das ist noch ein langer Weg. Ja. Ein langer Weg, der auch technologisch begleitet wird, weil die Technologie ja solche Sprünge macht in so einer Geschwindigkeit. Schauen wir auf Midjourney, generative KI bei Bilderstellung. Das Fünf-Finger-Problem. Sag ich mal, das wir noch vor ein paar Jahren hatten und das inzwischen ausgebügelt ist, woran man immer ein KI-Bild erkennen konnte, so, ne? Oder du hast dann irgendwelchen Kauderwelsch irgendwie auf irgendwelchen Schildern im Hintergrund gehabt oder so. Daran konntest du dann KI erkennen, wenn du dich damit beschäftigt hast und ja im Grunde diese Medienkompetenz dir selber erworben hast, sowas zu identifizieren. Das ist ja auch etwas. Das kann man ja auch nicht als Standard für alle ansetzen, dass jeder auf diesem aktuellen Stand ist und in der Lage ist, KI-Inhalte zu identifizieren im Moment. Und das wird gefühlt von Woche zu Woche schwerer. Ja. Ich glaube, es wird noch lange dauern, dass diese Gewerke oder diese Branchen da zusammenfinden und sprechen, weil noch kein Standard, kein technischer Standard in der Technologie gefunden ist, sondern alles gerade noch in der Entwicklung ist. Und wenn man jetzt gerade sich einigen würde, dann wäre morgen vielleicht das Agreement schon nicht mehr aktuell, weil wieder eine neue technische Möglichkeit gefühlt aus über Nacht aufgetaucht ist.
All das, was du gesagt hast, führt mir im Grunde zu dieser einen Frage, die all das jetzt nochmal zuspitzt. Und zwar vor dem Hintergrund der Tatsache, dass du auch selber ja schon gesagt hast, du merkst, dass die Auftragslage schwieriger geworden ist, du suchst nach Alternativen, du musst dich ein bisschen neu orientieren. Bereust du es, Synchronsprecherin geworden zu sein?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin so froh, dass ich mich habe von Corona nicht bremsen lassen, weil jetzt wäre der Einstieg ja noch schwieriger.
Ja.
Also das ist ähnlich so, wie man, wenn man einen Rechner kauft und auf die neueste Grafikkarte wartet.
Ja.
Ich bin inzwischen bei dem Standpunkt, jeden Rechner, den ich heute kaufen kann, ist der beste Rechner, den ich kaufen kann.
Ja.
Und einfach im Moment zu sein und im Jetzt. Und dementsprechend, nein, ich bereue das überhaupt nicht. Und ich bin tatsächlich auch, weil ich ja auch so technologieaffin bin, in gewisser Weise auch wenn es unbequem ist und mich auch manchmal selber erschreckt, wohin das alles geht und welche Fragen ich mir jetzt stellen kann oder darf oder muss, wie ich damit umgehen möchte, sowohl auf der schaffenden Seite wie auch auf der Konsumentenseite, bin ich trotzdem in gewisser Weise dankbar dafür, dass ich das machen kann und so mitbekomme.
Das würde ich gerne als Schlussworte nehmen und dir sagen, dass ich dir wirklich von Herzen danke für diese vielen, vielen Einblicke, die du mir und uns erlaubt hast, für die Bestandsaufnahme aus deiner Perspektive und nicht zuletzt natürlich, dass du auch erzählt hast, wie du eigentlich in diese Branche gekommen bist und was dich daran so fasziniert. Ich glaube, das ist mehr als gut rübergekommen und ich muss wirklich sagen, nochmal von Herzen danke. Das ist wirklich eine ganz große Freude gewesen, mit dir zu sprechen, auch wenn Themen teilweise ja sehr ernst sind aus aktuellen Anlässen. Ich gehe hier raus und habe trotz der Vorbereitung, die ich in dieses Thema gesteckt habe, viel Neues gelernt und das dank dir.
Das freut mich sehr. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich bin mir auch sicher und das erlaube ich mir noch als Nachsatz, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns hier vor diesem OKCOOL-Mikrofon gehört und gesprochen haben.
Deal.
Und damit winke ich dir zu. So, nochmal ein großes Dankeschön an Lynn für ihre Zeit und die vielen Einblicke und natürlich auch ein großes Dankeschön an euch und eure Öhrlein, die dieser Folge gelauscht haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, erzählt der Welt davon, was wir hier so machen. Da hängt wirklich viel Herz und Leidenschaft dran und jede Empfehlung ist Gold wert, wortwörtlich. So, und nun passt auf euch auf, liebe Menschen, habt eine schöne Woche, genießt die Zeit, womit ihr sie auch immer verbringt. Wir hören uns wieder am Sonntag oder, wenn ihr Teil der Supporter von OKCOOL seid, wieder am Dienstag und am Freitag oder auch sonst wann immer. Die Folgen werden ja nicht schlecht, im Gegenteil. Wie guter Wein schmecken sie allesamt nach Trauben.